Viel Spaß bei Voll verpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Herzlich willkommen. Lehnt euch entspannt zurück. Voll verpixelt ist für euch am Start. Heute
Hallo.
Wieder mit Johannes Repp.
Grüßt euch.
Und dem wunderbaren Felix the T. Vogel.
Okay. Johannes the G.
Ich hab überlegt T-Bird, aber nee, sorry, aber so in diese Musical-Filme müssen wir jetzt nicht rein. Wir sind Gaming-Podcast. Wir haben auch Ansprüche, manchmal.
Was hast du denn gegen Musical-Filme? Hallo, sag mal.
Warte mal, T-Birds, das war doch Grease, oder? T-Birds und die Jets. Das waren doch diese zwei Gangs, die sich da...
War das so?
Wir hatten das
die
sehr...
T-Birds?
Ja, wir hatten das sehr ausführlich im Musikunterricht damals behandelt.
Waren das nicht die Sharks oder die Jets oder so?
Wir können das ja gerne nachher recherchieren.
Nee, lass mal.
Ja.
Was hast du zuletzt gespielt?
Ja, genau, was hast du... Ja, ich habe gestern Abend mal wieder For the King gespielt, aber wir hatten tatsächlich eine dritte Person dabei, die auch schon vorher, die mich aber tatsächlich auf For the King gebracht hat. Mein ehemaliger Mitbewohner hat mit uns For the King gespielt.
Cool.
Und wir haben das Seeabenteuer gespielt, was wir immer noch nicht geschafft haben. Weil das Spiel, For the King, wir lieben dieses Spiel wirklich, aber du merkst an manchen Stellen wirklich, dass das Spiel auf drei Leute ausgelegt ist. Das heißt, wenn du das zu zweit spielst, fühlen sich einige Gegner, gerade Bosse, mega unbalanced an. Und jetzt spielen wir zu dritt und es ist einfach viel zu smooth. Wir haben keine Stärkeklasse mitgenommen, was normalerweise bei solchen Spielmodi eigentlich immer machen solltest, weil du halt einen Tank brauchst. Wir finden auch ständig so, also Stärke-Items gibt's auch unverhältnismäßig viele im Vergleich zu anderen Items. Wir finden auch unverhältnismäßig viele Stärke-Items, die wir halt alle nur verkaufen, weil keiner von uns auf Stärke geht. Ich habe eigentlich einen Charakter, das ist ein Schatzsucher, der auf verschiedene Werte skalieren kann, aber eigentlich bist du mega squishy. Du kannst auf Talent, auf Wahrnehmung skalieren, aber eigentlich bist du mega squishy. Du hast eigentlich im Kampf als Tank nichts zu suchen, aber aus irgendeinem Grund bin ich der Tank. Also ich krieg auch die ganze Zeit kaum Leben abgezogen. Es funktioniert viel zu gut. Jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinxt. Wenn wir wahrscheinlich weiterspielen, werden wir sang- und klanglos untergehen. Aber bis dahin macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. For the King ist einfach genial.
Sehr nice. Und mir hat gefallen, wie du squishy gesagt hast.
Ja.
Für die Leute, die nicht wissen, was das heißt, weich.
Ja, also bezieht sich darauf, dass Spielcharakter wenig Lebenspunkte hat, wenig Rüstung, wenig Widerstand, was auch immer.
Ja.
Jedenfalls halt hart auf den Sack kriegt im Vergleich zu anderen Charakteren. Unverhältnismäßig viel. Oder halt unverhältnismäßig wenig aushält, sagen wir mal so.
Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg auf eurer Reise hin, das Meeresabenteuer zu bestehen.
Danke. Ich halte euch auf dem Laufenden. Was hast du zuletzt gespielt? Ich habe dich angefixt.
Ja, ich bin auch meeresabenteuerlich unterwegs, allerdings ein bisschen anders. Und ja, du bist ein wirklicher Anno-Fixer.
Oh Gott.
Come on!
Ja, gut, lass
es gehen. Nein, okay, der war ja, ich weiß. Okay, ja, Johannes hat das letzte Mal ja davon berichtet. Und dann habe ich ihn spontan irgendwann mal angeschrieben, hey, wollen wir zocken? Er hatte keine Zeit, aber dann habe ich gedacht, ja, okay, ich kann ja schon mal in Anno wieder reingucken, wenn er dann doch mal Lust hat. Und habe dann Anno angeschmissen. Und dann habe ich all diese Nachrichten gehört, von denen Johannes das letzte Mal berichtet hat. Wollen Sie nicht einen Kaffee trinken? Sie spielen schon 2 Stunden bis hin zu... Naja, ich sag mal nicht, wann die letzte Meldung kam, nach wie vielen Stunden, aber seitdem habe ich es mehrfach...
War die Stundenanzahl zu dem Zeitpunkt schon zweistellig?
Wer merkt sich schon irgendwas?
Ja, ganz bestimmt, wer merkt sich schon irgendwas?
Ja, ich habe das dann auch mal gestreamt, habe es einfach generell noch mehr gespielt und es ist ein richtig geiles Game und ich fühle mich inzwischen nicht mehr so überfordert damit. Ich hatte echt Angst, als ich reingekommen bin, dass ich wieder komplett überfordert bin. Aber Anno macht das einfach, und das möchte ich nochmal betonen, super sneaky, wie es dich immer motiviert und bei der Stange hält und dir immer wieder neue Brotkrumen hinwirft. Und die Wirtschaft wird immer und immer und immer komplexer. Aber Man kommt mit, so, man versteht, weil so, ah, jetzt brauchen sie das noch oder um jetzt mehr Geld zu kriegen, erhöhe ich dieses Bedürfnis, ja, dann baue ich mal kurz die Produktionslinie dafür hin. Und ja, was so ein bisschen kompliziert ist, sind manchmal die Handelswege oder so. Und man hat einfach nicht genug Zeit für alles. Anno ist eins der Spiele, wo ich seit langem auch mal überhaupt kein Second Screen oder so, auch nur das Bedürfnis hatte, den dabei zu haben, einfach weil über Stunden man nur beschäftigt ist und die ganze Zeit nur am Machen.
Du hast halt neben diesen ganzen Aktionen wie deiner Wirtschaft, die du die ganze Zeit ausbaust oder dein Handelswegen, die du planst, halt immerzu noch diese nervigen Fetch-Quests, die aber unverhältnismäßig viel Kohle bringen, weshalb du die nicht liegen lassen willst einfach.
Genau.
Das ist einfach schlimm.
Ja. Und Expedition.
Und die Expedition.
Die finde ich ganz geil.
Ja, die sind auch geil, aber das kommt immer so zum ungünstigsten Zeitpunkt. Weißt du, du bist gerade dabei, deine halbe Stadt umzubauen und dann so, Kapitän, wir haben eine Eisspalte gefunden, sollen wir links rum oder rechts rum? Ich denke mir so, Bro, kannst du das nicht alleine entscheiden?
Ja, aber das ist auf jeden Fall eine geile Mechanik und so weiter und es macht sehr viel Spaß, tolles Game. Ich bin jetzt wieder voll hyped und drin. Es langweilt mich auch bisher einfach nicht wieder.
Ich mag auch einfach den Stil von Anno, diesen Artstyle, den die halt für das ganze User Interface sich ausgedacht haben oder auch für die Charaktere, mit denen du interagierst, bis hin zu diesem idyllischen. Ja, ich mag einfach, das ist bei vielen Spielen so, diese Spiele, wo die Natur so ein bisschen übersättigt ist in den Farben.
Ja.
Das ist auch wahrscheinlich menschlich. Aber das habe ich bei Red Dead mitgekriegt, das ist bei GTA ist das ganz schlimm, bei so Strategiespielen wie Age of Empires, wo du ja auch in der neuen Welt unterwegs bist, also Age of Empires 3, oder jetzt halt bei Anno, dass einfach diese knalligen Farben und dieses Meer und diese Bäume und das sieht einfach geil aus.
Es ist einfach so, vor allem wenn man dann in der neuen Welt ist und so Wege durch den Dschungel baut. Und man zoomt so ran und man versucht so die Wege richtig zu ziehen, wie man das will. Und währenddessen versinkt man so in der Vorstellung, wie man selbst gerade eine Dschungelexpedition da durchmacht.
Ja.
Und das ist, also und dann wuselt da ja noch so viel Zeug und Menschen rum und so weiter. Und man kann dem zugucken, wie sie ihrem Tageswerk nachgehen. Und was ich das Allergeilste finde tatsächlich an Anno ist, dass Produktionslinien, wenn du jetzt irgendwie eine Schafsplantage baust und daneben eine was die Wolle dann quasi weiterverarbeitet, eine Schneiderei oder sowas, dass da nicht die Schafsplantage es irgendwie 10 Minuten braucht, um ihre Produktion langsam hochzufahren. Es gibt eine leichte Anlaufzeit, aber die fangen quasi instant an zu liefern. Das heißt, man kann einfach die Produktion setzen und weiß, okay, die funktioniert in einer Minute und muss nicht ewig so timen und brauche ich jetzt noch das Gebäude noch oben drauf oder so. Ja, das fand ich nur nett beim Bauen.
Großer Gott, ich bin müde.
Das tut mir sehr leid.
Das ist nicht deine Schuld, alles Gute.
Ja, ich weiß, aber hast du nicht gut geschlafen, Johannes?
Ich habe sehr warm geschlafen, das war nicht angenehm.
Es ist auch immer noch sehr warm.
Ja, definitiv.
Und das, naja, ich hoffe, du kannst dich diese Nacht ein bisschen besser abkühlen.
Ich gebe mir Mühe. Ich habe festgestellt, dass mein Fliegengitter kaputt ist. Und das habe ich gestern festgestellt, als eine riesen fette Hornisse hier reingeflogen kam.
Oh.
Und die hat sich erstmal hinter dieses Regal hier verkrochen und das ist an der Wand festgeschraubt. Das heißt, ich kam da nicht ran. Mm. Ich dachte mir so, scheiße, jetzt solange die Hornisse noch in meinem Zimmer ist, kann ich nicht schlafen gehen. Das war schon ganz schön der Trümmer.
Okay,
und ich hab die dann eingefangen, ich habe die rausgesetzt und habe dann mit geschlossenem Fenster geschlafen, was vielleicht meine Schlafqualität etwas gemindert hat.
Ja, wie gesagt, deswegen tut mir leid. Ja, ich bin aber...
Wir sind ein Gaming-Podcast, bleiben bei Gaming.
Genau, wir bleiben bei Gaming und ich bleib bei Anno, das ja, da hatten wir auch in der letzten Episode drüber geredet, über Ubisoft gestartet wird.
Also
ich
Gott, was ist diesmal?
Ich hab's auf Steam und hab's über Ubisoft gestartet. Ich wusste auch, ich hab's noch nicht realisiert, dass es Uplay gar nicht mehr gibt, sondern dass jetzt Ubisoft Connect,
ja.
Okay, meinetwegen, also I was fine with Uplay, aber es ist eure Entscheidung. Und ich musste mich anmelden.
Ja.
Und dann musste ich mich nochmal anmelden.
Hä?
Und dann nochmal im Spiel anmelden.
Why?
Weil mein Uplay Connect hat keinen Bock auf den Connect-Part bei mir gehabt, so wirklich. Möchte ich meinen. Und Und ich habe Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, das hat auch kein Passwort gespeichert und so weiter, obwohl ich es angeklickt habe. Mehrfach. Bei jedem Mal, speicher bitte mein Passwort, lass mich eingeloggt.
Das kriegen weder Ubisoft Connect, noch der Rockstar Launcher, noch Origin auf die Kette, das Passwort zu speichern, obwohl die Felder anbieten. Das ist richtig nervig.
Es, ja, aber auch nicht mal die E-Mail. Nicht mal die E-Mail. Okay, naja, und es hat dann geklappt, super viel, immer Fehlermeldungen und so weiter, aber ist okay, das kann auch meine Schuld sein, whatever. Und dann starte ich Ghost Recon Wildlands, weil ich mal wieder Bock drauf hatte. Ist immer noch ein hammergeiles Spiel, da rede ich demnächst auch nochmal drüber. Und muss mich wieder anmelden. Ich muss mich bei keiner anderen Plattform so oft anmelden wie bei diesem Ubisoft-Launcher. Und das Dumme war ja, also ich habe mich quasi angemeldet, dann hat es gesagt, ich brauche ein Update. Da habe ich gesagt, okay, mach halt das Update. Und dann musste ich mich nochmal anmelden. Und nicht so, dann gib mir doch die Option, das Update zu machen, wenn es mich eher abmeldet, bevor ich mich anmelde.
Ja, das ist aber immer so. Das vor allem nach dem Update, weißt du, es ist ja nicht so, dass du dann irgendwie ewig nicht mehr drinne warst. Ich kann ja verstehen, dass wenn du dich da 3 Monate nicht einloggst, dass die Nutzerdaten halt trotzdem rausschmeißen, musst du halt neu anmelden, meinetwegen, okay. Aber dass du halt nach einem Update dich neu anmelden musst, das ist halt so für den Arsch.
Es kann natürlich sein, dass die Umstellung von Uplay auf Ubisoft Connect, dass ich die einfach verpasst habe und die jetzt einen komplett neuen Launcher haben, den ich quasi runtergeladen habe. Das war das Update. Aber ich weiß es nicht, ob das so ist. Also, ich weiß nicht, wie lange gibt's das denn schon,
Ubisoft Connect? Das ist schon ein bisschen länger so. Ich kann dir jetzt kein Datum nennen, aber ich habe...
Ich will, dass du mir jetzt ein Datum nennst.
Ja, dann Google. Ich habe eine so eine Kennwort-Datenbank, wo die alle verschlüsselt drinne liegen. Und da habe ich mir das Uplay-Konto auch unter Uplay angelegt. Und das heißt auch noch Uplay. Aber mit den Anmeldedaten kann ich mich problemlos bei Ubisoft Connect anmelden. Also ja. Haben die wenigstens den Umzug der Accounts auf die Kette gekriegt.
Das ist ja auch schon mal viel wert.
So, jetzt musst du...
2020. Am 29. Oktober 2020 wurde Uplay zu Ubisoft Connect.
Du meinst in diesem grauen Lockdown-Matsch, wo eh alles egal ist und wo es keine Zeit gab?
Ja, aber unglaublich, dass ich das seitdem nicht realisiert habe. Keine Ahnung.
Ja, da hat man vieles nicht realisiert, glaube ich.
Ja, ich bin ja auch, um ehrlich zu sein, jetzt nicht so viel auf Uplay unterwegs gewesen in den letzten 1-2 Jahren.
Ja, oder geht mir Ubisoft ähnlich. Connect. Also Uplay oder Ubisoft Connect habe ich vielleicht... 3-4 Spiele, die ich da drüber spiele. Das ist Anno, das ist Rainbow Six, das ist, also Rainbow Six Siege. Dann habe ich Black Flag eine Zeit lang ein bisschen rumgedillert und Far Cry 3. Far Cry 4 habe ich auch irgendwann mal Bock zu zocken, aber das sind so, weißt du, kannst ja in einer Hand abzählen, wie viele Spiele ich über Uplay spiele. Das ist...
Und alle Spiele, die ich über Ubisoft spiele, whatever... die starte ich über Steam, lustigerweise.
Ja, mache ich auch. Ich habe die in meiner Steam-Library, also bis auf Anno. Anno hatte ich den Key direkt für den Ubisoft-Store. Trotzdem wird halt das über Uplay dann getriggert, weil darüber
Lächerlich. Darüber hatten wir es aber auch schon in der letzten Episode. Jetzt kannst du starten mit dem ersten richtigen Thema für heute.
Ja, wir haben heute einen ganzen Themenblock. Es geht um einen Publisher, über den wir schon das eine oder andere Mal gesprochen haben. Es geht um Rockstar.
Rockstar, nicht Ubisoft.
Ja, wir müssen einfach mal uns über einen anderen Publisher als immer nur Uplay, mein Gott, über Ubisoft oder EA aufregen. Heute regen wir uns über Rockstar auf. Und alles zwar... Klar. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin stinksauer, dass Rockstar nicht sich die noch das Extra-Jahr genommen hat und Red Dead noch geiler gemacht hat, weil es ist ein kleiner Spoiler.
Ich hatte jetzt schon meine 2000 Stunden Spaß damit, aber sie haben es nicht geil genug
sie
gemacht.
Sie haben es jetzt noch geiler machen können. Es geht um ein Event, was so relativ in der Mitte von der Story passiert. Und zwar landet die Gruppe irgendwann auf Guam. Nach einem gescheiterten Banküberfall.
Ist das eine Insel?
Es ist eine Insel. Du bist quasi auf einer tropischen Insel. Landest dann so mitten in einem kleinen Bürgerkrieg gegen so einen Despoten. Schließt dich den Widerständlern an. Versuchst denen so ein bisschen zu helfen, den klein zu kriegen, damit die dir quasi dann helfen können, von der Insel runterzukommen.
Klingt cool.
Ist ganz cool. Ist nur ein ganz kurzer Story-Ausflug. Der auch für viele Charaktere ein wichtiger Turning Point ist, war in der persönlichen Entwicklungen, gerade das Verhältnis untereinander, aber da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das wäre ein zu krass massiver Spoiler. Was ich aber schade finde ist, das fand ich damals schon so, die Insel, wenn du auf die Map guckst, ist groß. Und du hast eine ganze Stadt, du hast eine ganze Festung, die nie in der Story, die du tatsächlich spielst, begangen wird.
Schade.
Du kannst versuchen, dahin zu kommen, aber das ist so voll mit Polizisten und du verlierst all deine Waffen, wenn du auf die Insel kommst, weil du bist ja schiffbrüchig, dass du nicht die Schnitte hast, dich da durchzuschießen. Das heißt, du siehst einen Großteil von der Insel einfach gar nicht. Und da habe ich mich gefragt, warum haben die sich dann den Aufwand gemacht und haben nur für etwas, was ich aus der Ferne sehe, da so viel Arbeit reingesteckt und das modelliert. Stellt sich raus, das sollte eigentlich einen viel größeren Teil in der Story spielen als angedacht. Man sollte auch die Möglichkeit haben, später wieder zu der Insel zurückzukehren, da so Handelsposten aufzustellen, dich ein bisschen freier auf der Insel zu bewegen. Also du kannst dort auch, ja, ich habe tatsächlich in meinem Inventar noch Papageienfedern, weil ich dort irgendwelche Vögel abgeballert habe, weil ich mir gedacht, das Kompendium, alles für das Kompendium. Ja, und das finde ich sehr, sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einige meinen, es passt halt nicht so ganz zu diesem Western-Setting.
Ja.
Was ich voll und ganz verstehen kann. Es hätte dem Spiel aber auf jeden Fall nicht schlecht getan, weil du hast die Möglichkeit, über den Glitch wieder zu der Insel zurückzukommen, dich da ein bisschen freier zu bewegen, kannst die Festung begehen, kannst die Stadt begehen. Und es ist halt, da ist viel Arbeit reingeflossen. Das muss wohl zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt gewesen sein, wo die das Ding dann eingestampft haben.
Schade.
Und das finde ich sehr, sehr schade. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Ja, da wollte ich einfach nur drüber geredet haben, dass ich traue der Insel so ein bisschen hinterher.
Das kann ich verstehen und viele Leute, die haben da vielleicht nicht noch einen zweiten Gedanken reingesteckt und haben gar nicht realisiert, wie groß die Insel tatsächlich noch ist. Deswegen ist gut, dass du uns nochmal darauf hinweist, weil ich meine, wer hat nicht Bock auf eine Burg?
Das ist natürlich alles spekulativ, ne? Also es gibt keine offizielle Aussage, die ich jetzt finden konnte, wo gesagt wurde, eigentlich wollten wir da die fetteste Story-Kampagne ever auf diese Insel packen. Es spricht aber vieles dafür, was man in-game so an Hinweisen finden kann. Und deswegen ist das sehr, sehr doof. Aber das scheint so ein Ding von Rockstar gerade zu sein, Red Dead so ein bisschen stiefmütterlich zu behandeln, weil die Cash Cow ist ja immer noch GTA Online.
Ja, wer kann sie ihnen verdenken?
Ja, und jetzt wird's besonders traurig. Ich habe ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass Red Dead Online so halb tot ist. Nachdem es ein, zwei Updates gab, wo du dann Kopfgeldjäger werden konntest oder Naturkundler oder Moonshiner. Moonshiner kam ein bisschen später. Was war das dritte? Das war der Händler in dem Update. Also gibt schon coole Sachen. Du kannst auf jeden Fall dir die Zeit vertreiben, aber irgendwann hört es halt einfach auf. Es gibt nichts mehr zu tun. Es fehlt der zusätzliche Content. Und eigentlich,
das ist sehr abrupt auch. Das fühlt man sehr stark als Spieler. Das
irgendwann landest du einfach in einem Grind, wo es nur noch darum geht, Kohle zu grinden, wo du nicht weißt, wofür du die ausgeben sollst.
Ja.
Und dann haben die ein weiteres Update reingeballert, was auch als Content-Update zu verstehen ist, auch wenn es ein relativ überschaubares Content-Update ist, und zwar Blood Money. Da kriegst du ein paar extra Missionen, wo du dich dann so ein bisschen mit der Mafia einlässt. Was okay ist, was aber auch hart verbuggt war, und die neue Währung, die da eingeführt wurde, das Kapitale, war auch so, einerseits solltest du das bei den ganzen Missionen bekommen, was nicht der Fall war, andererseits weißt du auch nicht so wirklich, wofür du das ausgeben sollst, also ist es auch irgendwie wieder so hinfällig.
Also du kriegst es nicht, aber du weißt eh nicht wofür.
Ja, und jetzt hat man sich bei Rockstar dazu entschlossen, keine Major-Updates mehr für Red Dead Online rauszubringen. Red Dead Online ist somit offiziell tot. Die Server werden weiter gepflegt, es wird weiter Patches geben, ja. Es wird vielleicht hier und da nochmal bei einem Event ein Poncho oder einen Hut oder eine Pistole oder sowas geben, mehr aber auch nicht. Und das finde ich sehr traurig. Vor allem, weil ich damit nicht alleine bin. Denn die Red Dead Community hat den Hashtag SaveRedDeadOnline sehr lange verfolgt. Und als dann diese zugegebenermaßen niederschmetternde Meldung kam, wir sind ein bisschen spät dran, das war Anfang Juli, wo die das bekannt gegeben haben, hat man sich online tatsächlich versammelt. Und es gab ganz viele Server, auf denen Spieler Events gestartet haben, in denen sie einfach Red Dead beerdigt haben. Die haben sich alle schwarz angezogen, haben sich bei irgendeiner Kirche auf dem Friedhof versammelt Und seid halt durch die Brie gestreift und haben quasi Red Dead Online beerdigt. Oh. Und das zeigt ja, wie sehr Leute dieses Spiel lieben, wie drinne die Leute in diesem Spiel sind. Und das macht's noch trauriger, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das ist wie wenn morgens Star Citizen eingestampft werden würde. Dann gibt es auch die Ingame-Beerdigung und so weiter. Man weiß einfach, wie viele Leute bricht da eine kleine Welt zusammen. Und das ist bei Red Dead dann auch so. Man liebt was und dann auf einmal gibt's das nicht mehr. Und das ist ja bei Singleplayer-Spielen ist es so, die werden vielleicht alt und man hat keine Lust mehr drauf. Vielleicht haben sie auch keinen Content mehr. Aber bei Red Dead Online ist halt wirklich auch die Gefahr, dass wenn nicht mehr die Updates kommen, irgendwann, also die Spieler relativ schnell vermutlich sogar abnehmen werden jetzt. Über die Dauer auf jeden Fall.
Die haben schon abgenommen die ganze Zeit.
Und dann halt irgendwann die Server runtergefahren werden. Und ab dem Punkt kann man das Spiel, das man geliebt hat, halt sowieso gar nie wieder spielen.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt vor allen Dingen dann nochmal ein Katalysator dafür, dass noch schneller die Spieler abspringen, weil sie eh wissen, ah, das ist jetzt zeitlich, ich sehe schon das Ende kommen so.
Ich glaube nicht, dass die in nächster Zeit die Server einstampfen werden.
Denke ich auch nicht.
Das wäre publicity-mäßig für die ein absoluter Horror. Das werden die nicht machen.
Ja, aber das Ding ist, irgendwann ist es nur noch ein Server.
Ja.
Und dann sagen sie so, okay, ciao.
Ja, wahrscheinlich. Das wird auf jeden Fall kommen. Es ist nur so, dass du bei Rockstar, oder dass viele wahrscheinlich, mich eingeschlossen, bei Rockstar einfach eine ganz andere Erwartungshaltung hatten, weil die halt mit GTA Online, da reden wir auch gleich nochmal drüber, eine sehr große Plattform geschaffen haben, eine sehr große Spielwiese, wo Leute über Jahre, mittlerweile über ein Jahrzehnt hinweg mit Spaß haben, fast ein Jahrzehnt, ist ja 2013 rausgekommen. Und das finde ich einfach schade, weil bei GTA hat's ja funktioniert, ständig Content nachzureichen, das Spiel einmal komplett auf links zu drehen, eigentlich ein komplett anderes Spiel draus zu machen. Ich meine, GTA Online hat ja nichts mehr damit zu tun, wie es damals zur guten alten Zeit noch war, mit diesen Alien-Waffen und fliegende Motorräder und Weltuntergangsszenarien, wo du fette Bunker anlegst und so. Es ist halt immer dieses Höher-Schneller-Weiter-Prinzip, aber immerhin gab es wenigstens Content, dauerhaft Content. Es gab immer was zu tun, immer Zeug, was du kaufen konntest, wo du Rockstar wieder Geld in die Kassen gespült hast. Und das war auch das, was Red Dead Online wahrscheinlich so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Weil du kannst für Red Dead Online Währung kaufen, diese Goldbarren, aber du kannst dir die Goldbarren eigentlich auch, also es ist schon ein Grind, aber es ist ein machbarer Grind, zusammenwerfen. Du hast nicht so harte Cash-Probleme wie bei GTA Online, wo du wirklich absolut nicht vorwärts kommst, gefühlt, wenn du keine Shark-Cards kaufst.
Ja, könnte sein, dass natürlich GTA deswegen noch so supported wird.
Ja,
aber,
das denke ich nämlich auch.
Ich glaube, letztendlich lag es auch an den Community-Features von GTA Online. Also man konnte ja eigene Online-Missionen erstellen. Ich glaube, sowas gibt's in Red Dead gar nicht leider.
Nee.
Also da schon mal user-generierter Content, der natürlich super viele Stunden Spaß bietet, fällt da einfach weg. Und man kann natürlich auch, ich sag mal so, du kannst halt ein cooles Pferd haben oder 10 coole Autos.
Ja.
Die du customizen kannst und die für unterschiedliche Missionen gedacht. Ich glaube, man hat einfach mehr Freiheiten, möchte ich mal sagen.
Definitiv. Du kannst, also.
Dafür bleibt Red Dead realistisch.
Wollte ich gerade sagen, es ist lieber, sie lassen es so, anstatt es dann mit irgendwelchen Sachen kaputt machen. Aber es wäre zum Beispiel cooler gewesen, wenn du noch Kutschen bekommen hättest.
Ja,
also nicht nur den Jagdwagen und den Kopfgeldjägerwagen, sondern wirklich Kutschen,
lächerlich,
mit denen du was hättest machen können. Meinetwegen auch eine Stabsbrennerei, die du ein bisschen mehr ausbauen kannst, als irgendeine Bar unten reinzuzimmern, die dir als Spieler, der meistens allein unterwegs ist, sowieso nichts bringt, weil das eher so ein Social Hub ist. Das sind alles so Sachen.
Vor allen Dingen halt mehr, warum gibt es nicht die Möglichkeit, mehr verschiedene Pferde und mehr verschiedene Wagen zu haben.
Alter, und benutzen. Housing. Ich würde eine ganze Farm in Red Dead betreiben.
Ja, exakt. Ich dachte eigentlich auch, mit den Lagern gäbe es sowas in der Richtung, aber das fand ich sehr enttäuschend.
Ja, es gab auch Leute, die drauf gehofft haben, dass zum Beispiel ein Totengräber-Update kommt. Weil da irgendwelche Dataminer-Sachen gefunden haben, in den Spieldateien, die darauf hingedeutet haben. Dann hättest du noch die Möglichkeit, nicht nur Kopfgeldjäger, sondern, keine Ahnung, irgendwelche Sheriff-Missionen oder irgendwas. Es hätte auf jeden Fall, wenn sie es gewollt hätten, noch die Möglichkeit gegeben. Das hast du einfach gemerkt, im Singleplayer gab es so viel Zeug, was man noch hätte in den Online-Modus mit einbauen können. Den verrückten Wissenschaftler zum Beispiel. Du hättest mit diesen ferngesteuerten Booten, wo du irgendwelche Sachen versenkst, was einfach nur so eine kleine Mini-Quest in Saint-Denis auf irgendeinem scheiß Teich ist, wo du durch Zufall reinläufst, da hättest du, ich könnte mir vorstellen, hätte es Leute gegeben, die hätten da ganze Turniere mit veranstaltet, mit irgendwelchen ferngesteuerten Booten gegenseitig abzuballern.
Es gibt nicht genug Nebenaktivitäten, meinst du, in der Welt.
Die Welt ist einfach, sie fühlt sich im Vergleich zum Singleplayer leerer an. Nicht so extrem leer wie bei anderen Welten, aber leerer.
Und Cyberpunk lässt grüßen. Du kannst mit mir Stories erleben. Ja. Das war's. Ciao.
Bye. Es ist einfach traurig. Naja, aber Rockstar hat's ja nicht so wirklich auf Fanwünsche zu hören. Deswegen fand ich sehr überraschend, dass Rockstar, ich hab's ja gerade schon angesprochen, sich tatsächlich mal die Mühe gemacht hat und einen Fanwunsch erhört hat, nämlich endlich, nach Jahren, wo es Leuten die Spielerfahrung versaut hat, dieses scheiß fliegende Motorrad zu nerven.
Oh ja, ist das denn? Wow, gut.
Ja, endlich. Es gibt nämlich keine gelenkten Raketen mehr an dem Ding. Was ist schon mal eindeutig verbessert.
Jetzt frag mich halt auch, wer auf die Idee kam. Ja, also, lass ein Motorrad machen und es fliegt und es schießt Raketen, die selbst gesteuert sind.
Ja, genau. Wir gehen noch mal kurz drauf ein. Es geht um die Oppressor Mark II. Das ist ein fliegendes Motorrad, mit dem man sowohl hovern als auch so jetmäßig umhercruisen kann. Das hatte zielsuchende Raketen und auch so Düppel, also so Abwehrmechanismen, dass wenn das mit der Rakete abgeschossen wird, dass es quasi Störkörper, wie heißt denn das, Täuschkörper abwirft. Und diese Täuschkörper und die zielsuchenden Raketen haben sie jetzt beide genervt. Die Raketen sind nicht mehr zielsuchend, die sprayen jetzt auch so ein bisschen. Das heißt, du kannst nicht auch einfach das Motorrad gerade ausrichten und die Rakete fliegt gerade, so ist es nicht. Und das ist ein guter Anfang, aber es gibt halt noch so viele andere Fahrzeuge, die einfach so OP sind, die nur von irgendwelchen Cash-Gamern oder von Moddern besessen werden, die einfach allen anderen, die ganz ehrlich grinden wollen, nur die Spielerfahrung versauen, weil du halt nichts gegen die machen kannst, dass da noch viel Arbeit ist. Ich finde es aber trotzdem sehr witzig, dass die im Zuge ihres neuen Updates endlich mal sich gesagt haben, okay, also da gibt's diesen Wunsch aus der Community, der schon seit Jahren besteht. Aber vielleicht sollten wir das noch nicht nerven, weil andererseits ist das ein teures Fahrzeug und die Leute kaufen Geld, um sich dieses teure Fahrzeug in-game zu kaufen.
Ja. Also, das ist es halt.
So muss das wahrscheinlich abgelaufen sein. Ganz ehrlich. Rockstar, was ist los bei euch? Kriegt ihr den Hals nicht zu? Macht doch die Spiele nicht kaputt. Es geht hier um Kunst, ja?
Naja, Johannes, das ist ganz einfach. Die sehen, oh, Geld geht nach oben. Dann lassen wir das
ja,
so.
Ja, mehr Geld, mehr gut. Aber
mehr
das
Geld,
ist,
mehr gut.
Diese Mentalität geht mir einfach gehörig gegen den Strich.
Ja, mir auch.
Das ist ein sehr tief sitzendes Problem, was wir aktuell haben. Nicht nur in der Gaming-Welt. Und deswegen finde ich es schade, dass so viele Entscheidungen so stark beeinflusst. Und da so viele tolle Projekte einfach drunter zu leiden haben.
Natürlich finanziert es auch viele tolle Projekte, die ja auch Marketingmaßnahmen und bestimmte Entscheidungen in ihren Spielen nutzen, um Geld zu generieren für ihr Projekt. Aber ja, das ist halt wirklich auf einem ganz anderen Level, einfach weil es ein riesiges Unternehmen bereits ist.
Tja, ich glaube auch nicht, dass sich da so viel dran ändern wird in nächster Zeit.
Nope, vermutlich nicht.
Naja, gut. Schließen wir den Rockstar-Blog.
Das war's schon mit dem Rockstar-Blog.
Das war's mit dem Rockstar-Blog. Zwei kurze Rants und ein dritter Rant dazu.
Okay, wir haben eine sehr rantige Episode, wie mir scheint. Geht's denn jetzt ein bisschen angenehmer für uns weiter?
Ja, ich bin durch Zufall über ein Produkt gestolpert. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar geht es um ein Buch.
Lame, ein Buch.
Ja, es geht um ein Buch, das heißt...
Was redest du noch? Sorry, ich bin kurz eingeschlafen, als du ja, das Wort Buch
also
gesagt hast.
Also das Buch, das ist so ein Baum in ganz dünne Scheiben geschnitten mit so Zeichen,
paper is made.
Mit so Zeichen drauf. Und wenn man da drauf guckt und klug ist, dann versteht man die Zeichen und dann hat man Wissen im Kopf oder auch nicht. kommt auf das Buch an.
Ich wollte gerade sagen.
Und das ist einfach was ganz Besonderes. Deswegen reden wir da heute drüber, weil es ist auch ein aussterbendes Medium, das Buch.
Hört sich cool an. Was ist aussterbend?
Ja, obwohl, nee, aussterben würde ich jetzt nicht sagen, aber man sagt ja immer die Jugend von heute, ne?
Die Jugend von heute. Naja, das sowieso. Die Jugend von heute.
Die Jugend von heute. Die Jugend von heute kann doch mal Bücher lesen. Wie? Atlas of Imagined Places. Was stellst du dir unter Atlas of Imagined Places vor?
Oh, ehrlich gesagt, das hört sich cool an. Also da geht's natürlich dann um fiktive Orte. Eventuell ist es ein Kompendium von fiktiven Orten aus popkulturellen Szenarien.
Ja. Es ist einfach eine Ansammlung von Maps.
Das ist voll cool.
Das ist derbe cool. Also das Buch heißt Atlas of Imagined Places from Lilliput to Gotham City. Von, jetzt muss ich, oh, die Font ist richtig schlimm auf dem einen Band.
Von also Matt von Lilliput Brown nach Gotham.
Und Risby Davies. Und man kann sich das bei Google Books, kann man die Introduction lesen und kann sich auch einen Auszug aus dem, aus dem Glossar, aus dem Inhaltsverzeichnis angucken. Und da sind wirklich alle möglichen Orte dabei. Was ich besonders witzig fand, die hatten hier einen Ort, warte, den muss ich kurz suchen. Genau, Billy the Mountain. Billy the Mountain ist ein Berg, der in einem Song erwähnt wird. Und den haben die gecovert in dem Buch. Also Die haben wirklich alles Mögliche aus der Popkultur. Wir haben hier zum Beispiel Alexandra Safe Zone aus The Walking Dead, die abgehandelt wird. Wir haben Gotham City. Wir haben, was ist denn, Goblu. Aus G.I. Joe. Ah, interessant. Ja, auf jeden Fall fand ich sehr interessant, wollte ich nur mal kurz angeregt haben. Vielleicht für den einen oder anderen Collector sehr interessant.
Ich pack's mir direkt mal in den Einkaufswagen.
Wir werden das mal verlinken. Könnt euch gerne die Google-Version, wollte ich gerade sagen, die E-Book-Version in Auszügen erstmal bei Google angucken, bevor ihr eine Kaufentscheidung trifft. Mir persönlich sind in der Preview-Version zu wenige Karten drin, als dass ich mir da wirklich zu 100% drunter vorstellen kann. Was damit gemeint ist, das Schöne ist, was ich da ganz ehrlich sagen muss, die Illustrationen, die drin sind, sieht aus, als wäre das mit viel Liebe zum Detail ausgestaltet worden.
Ja.
Also vielleicht doch für den einen oder anderen interessant. Und falls du es tatsächlich aus deinem Einkaufswagen an der Kasse vorbei nach Hause schaffst, können wir uns das ja mal live im Podcast angucken.
Gerne, gerne.
So als kleiner Produktempfehlung möchte ich es nicht nennen, wir wurden ja nicht dafür bezahlt. Aber ich fand es einfach ein interessantes Buch.
Okay.
Ein interessant aussehendes Buch.
Danke auf jeden Fall für den Hinweis.
Bitte gerne.
Ich bin noch wach.
Ein bisschen Kultur und das Volk bringen.
Ja.
Aber du kaufst dir das natürlich nicht in echt, du kaufst dir das schon als E-Book, weil Papier, das ist ja...
Nee, ich hole mir das natürlich in echt.
Papier.
Nee, ich habe
keinen... Da kannst du dich dran schneiden, Felix. Hast du dir das gut überlegt?
Als ob ich das jemals auspacke. Es bleibt original eingeschweißt. Ich stell's mir nur hin, damit's cool aussieht.
Damit's Wertsteigerung hat, ja.
Genau.
Ist ja nicht so, dass wir in Deutschland eine Buchpreisbindung haben.
Ich wollte gerade sagen, so, das ist man sollte auf jeden Fall in Dinge investieren, die in rauen Mengen quantifizierbar sind.
Ja, definitiv. Vor allem irgendwelche Bücher, die eh keine Sau kennt. Ja, gut. Gehen wir zum nächsten Ding. Eine kleine Servicemeldung.
Servicemeldung!
Und zwar für alle Strategiefans da draußen. Company of Heroes 3 kommt am 17. November 2022.
Coole Sache.
Ja, sehr coole Sache.
Was gibt's Neues?
Ja, es ist halt Company of Heroes immer noch. Es ist also für die, die es nicht wissen, das ist ein Real-Time-Strategy-Spiel im Zweiten Weltkriegs-Setting. Man hat viel Feintuning betrieben, wie es aussieht, dass diverse Funktionen halt dazukommen, aber es war jetzt für mich nichts Weltbewegendes dabei. Ich muss aber auch zugeben, ich habe mich jetzt auch noch nicht so detailliert damit auseinandergesetzt, weil es halt noch ein bisschen hin ist zum Release. Und ich vorher noch Company of Heroes 1 und 2 mir geben wollte, nochmal ausführlich die komplette Kampagne, weil ich immer so ein bisschen Schiss habe, dass in diesen Vergleichsvideos mit das erwartet ihr für das, das könnt ihr fürs dritte Spiel erwarten, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, also das ist besser gemacht als in der letzten Mission von der Kampagne von dem zweiten Spiel. So. Also ja. Ich will nicht gespoilert werden von irgendeiner Review, deswegen... bilde ich mir dann mein eigenes Bild wahrscheinlich. Vielleicht kriegt man ja auch ein Testexemplar, das wäre wunderbar.
Einfach mal ein Testexemplar,
ja. Kannst ja mal anfragen.
Ich?
Ja, du kannst das dann im Stream spielen. Ich will dich einfach verzweifeln sehen. Ich will dich im Schützengraben leiden sehen, Felix.
Um ehrlich zu sein, ich habe gestern im Stream auch Battlefield gespielt, dann spontan, als Star Citizen gerade Serverwartung hatte, also weil ein Patch live ging. Da hast du mich im Schützengraben leiden sehen, im Battlefield
5. Ja, aber das ist ja ein First-Person-Shooter, das ist ja ein komplett anderes Spiel.
Okay, cool. Also du willst mich in Top-Down leiden sehen?
Ja!
Okay.
Ich will deine ganze Crew leiden sehen.
Okay, in Ordnung. Du willst Leute unter meinem Kommando leiden sehen.
Sterben. Kleine Pixelhaufen, die einfach für dich sterben.
Kleine Pixelhaufen, die für dich sterben. Das ist der Name meiner Biografie auch übrigens.
Kleine Pixelhaufen, die für mich sterben. Eine Biografie von Felix D. Vogel.
Da gibt doch überhaupt keinen Sinn.
Ist okay.
Herrlich.
Kommen wir zum nächsten Thema und zu einer kleinen Empfehlung möchte ich es nicht nennen.
Servicemeldung.
Zu einer Servicemeldung. Wir brauchen dafür so einen Einspieler.
Nee. Wir machen einfach immer.
Ja, wir haben ja schon bei Hausflipper festgestellt, dass es tatsächlich sehr mesmerizing, was heißt das auf Deutsch? Scheiße, ich habe viel zu viel englischen Content konsumiert in letzter Zeit.
Faszinierend.
Ja,
in den Bann ziehen.
Dass alltägliche Dinge wie renovieren, Heizungen an die Wand bauen und Wände streichen sehr interessant sein können. Deswegen kommt nun der Lawn Mowing Simulator. Bis zum 4.8. um 17 Uhr kostenlos bei Epic. Und der Lawn Mowing Simulator ist genau das, wonach es klingt. Ihr fahrt oder schiebt einen Rasenmäher und mäht damit einen Rasen. Oder mehrere.
Für die Leute, die es in der Zukunft anhören, wir befinden uns gerade im Jahr 2022. Wenn ihr das jetzt 2023 hört, dann gibt's das eventuell gerade nicht mehr auf
Epic. Ja, genau. Wir reden natürlich vom 4. August. Es geht ja immer nur für eine Woche, 22. Aber ja, ich dachte schon, du willst jetzt den Leuten aus der Zukunft Gras erklären. Gras ist so grünes Zeug, das schmeißt du dir auf Grundstück und dann wird das höher und dann machst du das, damit du es wieder kürzer machen kannst. Und das musst du regelmäßig machen, weil sonst wird es zu hoch. Aber dann kann es auch sein, dass es dir zu warm ist und dann verbrennt dir der Gras und dann ist dein ganzes Grundstück einfach nur braun und trocken und hässlich und sieht aus wie eine Steppe. Aber du kannst auch nichts dagegen machen, weil du kannst auch nicht einfach dein ganzes Grundstück gießen, weil das die übelste Wasserverschwendung ist. Und ja, so funktioniert diese.
Ja, also das war jetzt für die Leute nicht in 2023, sondern in 2030.
Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde Rasenmähen im echten Leben entspannt. Ich finde das voll geil. Das macht richtig viel Spaß.
Das ist auch der Punkt, wo Johannes und ich uns am meisten unterscheiden. Ich hasse Rasenmähen. Ich musste so viel Rasenmähen in meinem Leben. Du hast es lieben gelernt. Ich kann es immer noch nicht leiden.
Es liegt wahrscheinlich daran, mein Vater hat sich irgendwann einen Rasenmäher gekauft, wo du, der hat Hinterradantrieb. Das heißt, du musst nur hinter dem herlaufen, wenn du auf einer geraden Fläche unterwegs bist. Am Hang musst du trotzdem schieben, aber auf einer geraden Fläche kannst du halt einfach hinterherlaufen.
Ja.
Vielleicht, hattest du das?
Nee.
Ja, vielleicht hast du es deswegen hassen gelernt.
Ja, wir hatten auch nicht immer die ebensten Rasenflächen, sagen wir es so. Nein, keine Ahnung. Ich mag
Ja, aber Garten. Vielleicht magst du Rasenmähen ja im virtuellen Raum.
Ja, das habe ich mir auch direkt gedacht. Das war mein erster Gedanke, als ich das Spiel gesehen habe auf Epic. Das könnte was für mich sein. Unglaublich, dass ich sowas lieber digital mache als in echt einfach.
Ja, das ist...
Aber das ist, glaube ich, more satisfying. So, du musst nur deine... Wie bei Powerwash Simulator.
Wollte ich gerade sagen.
In echt, glaube ich, super anstrengend, aber im virtuellen Raum einfach sehr satisfying.
Da muss ich aber auch sagen, mit so einem Hochdruckreiniger arbeiten, das macht auch Spaß.
Ja, das glaube ich, das glaube ich.
Also, wir machen einmal bei uns im Jahr zum Beispiel die Terrasse mit so einem Ding. Und auf den Fliesen bilden sich halt übers Jahr so Algen, das ist ganz normal, so Algenbewuchs. Das heißt, du hast dann wirklich so diesen, wie im Game halt auch, du fährst da drüber und hast halt wirklich diese Linie, wo es halt einfach die hellen Fliesen sind und dann ganz klar an den Rändern diese Flechten. Und es ist halt wirklich, es ist halt einfach geil. Ich weiß nicht, warum es geil ist, aber es ist einfach satisfying.
Auf jeden Fall, das stelle ich mir auch super gut vor.
Warum? Warum? Weißt du, es sind so einfache Tätigkeiten. Und dann werden diese Tätigkeiten im virtuellen Raum ja noch sinnloser. Du hast ja wirklich, du machst ja nichts außer virtuell aufräumen. In deinem echten Leben kriegst du nichts hin, während du an diesem Rechner sitzt und machst, du räumst halt quasi auf. Warum? Ja. Warum ist das so geil?
Die Schwelle und der Aufwand ist natürlich wesentlich niedriger und du siehst einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich. Jetzt zum Beispiel, wenn du mit diesem Hochdruckreiniger darüber gehst, das ist in echt wie in digital, siehst du quasi vor dir ein Vorher-Nachher-Bild. Ja. Wir Menschen lieben sowas. Wir sehen, oh geil, mit so wenig Aufwand sieht das jetzt hier so geil aus, so sah es vorher aus. Und dann legen wir quasi die Schönheit frei und diese Vorfreude auf das freigelegte Schöne und die auch immer wieder die ganze Zeit bestätigt wird, das schüttet halt unendlich viel Dopamin aus.
Das klingt tatsächlich sehr schlüssig. Als hättest du dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt.
Ein bisschen, aber es ist ja auch ein interessantes Thema. Und ich habe mich als jemand, der Videospiele gerne spielt und der dann auch sich selbst sehr viel damit beschäftigt hat, was Leute so an Content und an Videospielen und so weiter mögen und warum sie es mögen, da kommt man dann ganz schnell in so eine ganz banale Grundbedürfnisschiene rein.
Ja, definitiv. Das Gehirn mag Zahlen, die größer werden.
Ja, das ist das einfachste Prinzip und das funktioniert seit jeher. Und
siehe Cookie-Clicker.
Ja.
Oder sowas wie Adventure Capitalist, wo halt wirklich einfach nur Zahlen nach oben gehen und du hast ein paar bunte Grafiken, die sich bewegen und mehr nicht. Es ist halt.
Und es ist auch gar nicht schlimm so. Man kann sich ja sowas auch mal gönnen.
Ja, aber wir haben es halt geschafft, die komplexesten Games zu basteln, wo du teilweise die 10 Millionen verschiedene Story-Arcs hast, wie jetzt beispielsweise bei Detroit Become Human, wo du halt einfach alles so sich verästelt und was so geil gemacht ist, mit so viel Aufwand, mit dem ganzen Motion Capturing, mit so einer geilen Grafik, mit so einer geilen Story, die du erleben kannst. Und dann setzen sich Leute hin und denken sich, da ist ein Keks und da klicke ich drauf und dann habe ich 2 Keks. Dann klicke ich da drauf und dann habe ich 3 Keks.
Ja, aber dann die ganzen Multiplayer-Boni und
ja,
super Dinge.
Ich finde es witzig, wie leicht die Menschen zufriedenzustellen sind. Und trotzdem machen wir uns den übelsten Aufwand.
Tatsächlich habe ich auch so ein Spiel gespielt, das heißt Blip Blob. Das war für Mosaik, glaube ich, heißt das Game, eigentlich nur so eine Werbemaßnahme. In dem Spiel, ich glaube, es heißt Mosaik oder Mosaik, nee, warte mal, das Studio ist, glaube ich, Mosaik Studios. Ist doch egal, ja.
Egal!
Auf jeden Fall, in dem Spiel wird eine Welt gezeichnet, die ist sehr grau und trist und die Leute arbeiten quasi nur und lenken sich dann halt auch ab mit einem Spiel wie Blip Blop, wo man auch einfach nur draufklickt, immer weiter und Zahlen gehen hoch. Und das haben sie aber als Werbemaßnahme als wirkliches Spiel rausgebracht. Und in dem Spiel gibt's dann auch Werbeanzeigen wie nehmen Sie diese Tabletten, um noch länger arbeiten zu können und so weiter. was aber natürlich nur eine Anspielung auf das richtige Spiel ist. Aber dieses Blip-Blop ist so gut gemacht. Es ist so satisfying, dass ich da inzwischen Level über 100 bin, weil quasi du immer nur, du kommst bis zu einem maximal Blip-Blop-Zahl quasi und dann kannst du ein Prestige aufsteigen und dann fängst du einfach wieder von Null an und sammelst deine ganzen Modifier und Boni und klickst und klickst und klickst und ich fand das so satisfying, dass ich das ganz lange Zeit immer gemacht habe, wenn ich mal kurz eine freie Minute hatte und das fand ich immer sehr, sehr entspannt, deswegen ich kann da die Entspannung dahinter wahrnehmen.
Es ist halt einfach eine Zahl, die größer wird.
Ja, warte mal kurz. Und das Geräusch in der App ist super satisfying, vielleicht die habe ich hier irgendwo und dann weil safe habe ich das noch installiert. Ja.
Ja, so. Ja. Komm, gib ihm.
Blip-blop.
Gib ihm.
Jetzt tippe ich gerade mit voller Geschwindigkeit.
Okay, das ist tatsächlich sehr. Oh, das ist schön.
Ja, es sieht sehr schön aus und dann kauft man sich seine ganzen Boni und wenn man schnell genug tippt, dann kommt man auch irgendwann in so einen Supermodus rein. Okay, ich habe offenbar gelogen, ich bin erst Level 42. Nee, Prestige 19. So, ich bin Prestige 19, nicht Prestige 100, Alter. Egal.
Ja.
Es ist auf schön. Jeden Fall von dem, vom Sounddesign her und allen auch noch mega geil. Gönnt euch das, wenn ihr Zeit verschwenden wollt. Aber ihr wollt jetzt ein bisschen nicht so. Ja, die normalen Leute, die holen sich halt Cookie-Clicker und ihr holt euch halt Lip-Blop. Das ist edgy.
Ja, es gab auch noch, wie hieß denn dieses Spiel? Ich glaube, das. Wo du einfach dieses Ei hattest, was nach einer gesetzten Anzahl von Klicks aufging.
Und dann eine Million Klicks Song von so. Justin Bieber rauskam oder so.
Was alle Leute gespielt haben, wo es auch keine Multiplayer oder so gab, weil du wirklich 1 Million mal klicken musstest oder so und alles so, boah, was ist da drin? Und dann hast du das erste geschafft und alles so, scheiß Spiel.
Original. Ich und ein Kumpel hatten eine Wette am Laufen. Er hat gesagt, ja, das kriegt man doch locker in der Woche hin. Und dann habe ich um Geld mit ihm, also ich habe gesagt, du kriegst Geld von mir, wenn du das schaffst in diesem Zeitraum. Mhm. Und am Ende der Woche kam er an und hat das tatsächlich, oder waren es 2 Wochen? Ich glaube, es war eine Woche. Und hatte tatsächlich dann er hat es offen. Und das Geile ist, er hat mir und zwischendurch immer Update-Video-Fotos geschickt von seinem Stand, hatte das die ganze Zeit in der Schule draußen und so weiter. Aber zum Schluss hat er zugegeben, dass er trotzdem gecheatet hatte, um die Wette quasi zu gewinnen.
Oh. Oder bevor er das Geld gekriegt hat?
Das hat er, nachdem er das Geld gekriegt hat, zugegeben. Oh. Oder währenddessen, auf jeden Fall habe ich ihm das Geld schon überhändigt gehabt. Und das war halt auch so, ich so... What the fuck? Ja, dann kriegst du das Geld nicht, Alter. Gib mir mein Geld zurück. Du fucking Betrüger. Aber wie geil und wie elab. Also, er benutzt den Cheat. Er weiß schon, dass er den benutzen wird. Er ist sich so sicher bei der Wette. Vermutlich hat er es schon vorher organisiert gehabt. Und faked trotzdem die ganze Woche lang für einen Fünfer. Einfach in jeder Pause, in jeder freien Minute im Unterricht. Die ganze Zeit faked er einfach, dass er dieses Spiel klickt.
Geil.
Das Besondere daran war ja, dass man quasi keine Hilfestellung hatte. Es gab keine Multiplayer oder so wie bei Cookie Clicker, sondern man musste wirklich 1 Million mal auf dieses Ei draufklicken.
Ja, ja. Wir haben ein ähnliches Spiel uns selber gemacht, wo wir einfach im Unterricht saßen. Meistens war es der Matheunterricht, weil es da nicht aufgefallen ist, wenn du einen Taschenrechner draußen hattest. Du kannst einfach 1++ und dann immer zu auf ist gleich drücken. Und dann wird jedes Mal, wenn du drückst, wird der Wert halt um 1 erhöht. Und wir haben halt einfach teilweise zu 4 zu 5 da gesessen mit dem Taschenrechner in der Bank und einfach um zu gucken, wer nach der Stunde den höchsten Wert hat.
Das ist schon irgendwie geil.
Man muss das ist so stumpf einfach.
Na, hoffentlich hat da keiner +2 hingeschrieben.
Ja, das kannst du ja prüfen.
Ja, ja,
wenn du sagst, okay, drück mal auf ist gleich und dann wird's um 2 erhöht, dann siehst du ja, dass der gecheatet hat. Aber... Du kannst halt einfach einen Startwert eingeben.
Genau.
Und dann 1++ und das haben aber viele nicht gewusst. Deswegen habe ich das häufig gewonnen. Aber egal.
du machst dasselbe. Oh Gott, was suche ich mir für Freunde raus eigentlich?
Ja.
Zahlenbetrüger.
Und dabei gibt's nicht mal einen geilen Satisfying Sound. Wusstest du, dass der Münzsound von Super Mario, dass Nintendo da ein Patent drauf hat?
Nee, aber kann ich mir vorstellen.
Das sind ja 2 Noten.
Ja, ja.
Da haben die Patent verankert. Das gehört denen. Wenn du diesen Münzsound verwendest, dann können die deinen Arsch verklagen. Weil es Nintendo ist, werden die das wahrscheinlich auch tun.
Kann ich mir vorstellen. Aber man kann ja einfach eine Oktave drüber oder drunter gehen. Oder eine Note jeweils.
Oder du tauschst einfach. Dü-dü.
Dü-dü. Ja, jedes Mal, wenn du was Gutes machst. Dü-dü.
Oh, schon wieder reich geworden.
Schon wieder. Oh, hast Level geschafft. Na klasse. Nächstes Level, toll. Viel Spaß. Das wäre irgendwie ein Spiel, das wäre ein geiles Spiel, was einfach so gar keinen Bock drauf hast.
Wie heißt denn dieses Game? Da gibt's so ein Spiel, wo du die ganze Zeit von einer Off-Stimme angeleitet wirst.
Und viele.
Und es geht halt quasi darum, immer genau das zu machen, das Gegenteil von dem zu machen, wozu du aufgefordert wirst, um halt das Spiel zu schaffen, aber währenddessen wird die Off-Stimme halt immer genervt und aggressiver, dass du ihre Anweisung nicht befolgst.
Du meinst jetzt aber nicht das Stanley Parable?
Nein, ich meine, das ist so ein ganz kleines Indie-Game, ich recherchiere das mal nebenbei.
Ja.
Währenddessen kannst du ja schon mal eine Spielempfehlung geben.
Ja, die wird auch bei mir heute ein bisschen umfangreicher. Ihr habt schon gemerkt, Johannes hat heute vor allen Dingen viele Themen mitgebracht, weil ich über Heart of Darkness mit euch reden will. Heart of Darkness, uraltes Game. Wenn ihr jetzt online danach sucht, werdet ihr euch auch denken, was will uns Felix denn da andrehen? Das ist nämlich von 1998, aber alt heißt ja nicht gleich schlecht und das würde ich hier auf jeden Fall unterschreiben. Das würde ich als Klassiker seiner Zeit betrachten und es ist auch heute noch wunderschön, abgesehen von den 3D-Animationen. Es ist ein Jump und Fighting Game 2D von der Seite, wo man rätseln muss, um voranzukommen. Und man arbeitet sich hier wirklich Screen für Screen, also kleiner Bildschirm für kleiner Bildschirm, weiter vor und weiter vor. Und es ist echt hardcore. Es ist echt hart und anstrengend und unfair. Und das muss es auch sein und soll es auch sein. Das dehnt die Spielzeit natürlich unendlich aus. Und ich weiß schon, jetzt sagt ihm, warum empfiehlt er uns so ein Spiel? Das klingt nicht mal nach was er selbst mögen würde. Aber tatsächlich hat mich der Artstyle einfach und die Liebe zum Detail einfach so begeistert. Und es ist eigentlich geil, dass es so richtig wie ein Dark Souls, wie ein Souls-Game ist, von dem Schwierigkeitsgrad her eigentlich. Man muss zwar oft erstmal sterben, um die Gefahr zu erkennen, aber danach kommt es auf den eigenen Skill an. Also, das Spiel startet erstmal mit einer richtig hässlichen 3D-Render-Sequenz, wo ein Junge aus der Schule flieht und dann chillt er mit seinem Hund im Park und der Hund wird irgendwie entführt, keine Ahnung. Was macht der kleine Junge natürlich? Er geht nach Hause in sein Baumhaus, wo ein Raumschiff steht, das er lohnt, damit fliegt er dann los.
Was man halt so da hat.
Und man merkt schon, das ist alles offenbar eine Fantasiewelt des Jungen, aber es ist auch nicht ganz so eindeutig. Auf jeden Fall landet er dann damit auf, es wirkt wie ein anderer Planet und crasht dort mit seinem Raumschiff und ist auf sich alleine gestellt. Und dann muss er quasi gegen Schatten kämpfen. Die Schatten sind die Gegner, es gibt überall tödliche Gefahren und das ist ein geil animierter 2D-Art-Style ab dem Punkt. Das liebe ich einfach nur. Es sieht so wunderschön aus, die Animationen, wie die. Also es ist auch wirklich brutal. Man denkt so, kleiner Junge, das wird wohl für Kinder sein. Aber wenn man das erste Mal sieht, wie so ein Schattenwesen ihn auseinanderreißt und sie haben das wirklich schlau gemacht, weil sie oft kein Blut oder so verwenden, sondern der Junge hat einfach einen roten Schal rum, der dann so zerreißt und so ein bisschen rumfällt, dass man vielleicht sagen kann, ist kein Blut. Aber es ist so brutal und wunderschön animiert einfach und es sieht alles so smooth aus und mit Liebe. Und man muss wirklich mit der Umgebung arbeiten und sich da wirklich zum Ziel rätseln.
Diese
und
es Gewalt wird immer härter. Ist so wunderschön.
Es ist, Johannes, es ist wirklich wunderbar animiert. Also schaut euch da gerne mal ein Let's Play an davon. Wie gesagt, so, da war ich echt baff, was mit PlayStation 1 damals möglich war. Es kam auch für den PC raus. Und wer jetzt vielleicht sich fragt, was haben denn die Entwickler, die heißen übrigens Amazing Studio, was haben die noch so gemacht? Die haben unter anderem Another World davor gemacht, was ja auch schon 2D, Hardcore, bisschen Puzzeln mit einer interessanten Story, die auch gezeigt wird. Übrigens, das sind auch noch mehr 3D-Sequenzen. Und die Story ist auch echt weird und komisch und alles ist ganz merkwürdig und düster und finster, aber auch irgendwie nicht. Zieht euch das einfach rein, es ist ganz faszinierend. Genau wie Another World, das war ja auch schon sehr faszinierend. Und was sie danach gemacht haben, zum Beispiel noch From Dust und ganz neuerdings, ich glaube 2020, Paper Beast. Also ganz viele artistische Spiele, die ein besonderes Konzept irgendwie auf die Spitze treiben. Und von daher Amazing Studio, coole Sache, was sie da gemacht haben. Und Heart of Darkness begeistert mich einfach. Ich habe das ja natürlich damals nicht auf der PS1 schon gespielt, sondern erst viel, viel später kennengelernt. Und es ist einfach so fucking faszinierend. Ich habe es bis heute nicht ganz durchgespielt, aber ich schmeiße es immer wieder an, einfach weil es sich so smooth spielt, weil es so geil animiert ist. Das ist so satisfying. Ich kann es wirklich nicht anders beschreiben, aber ihr werdet es sehen, sobald ihr es mal seht. Also Heart of Darkness, schaut euch da jetzt am besten direkt ein YouTube-Video zu an. Lasst euch nicht von den 3D-animierten, von diesen 3D-Render-Sequenzen abschrecken, sondern guckt tatsächlich aufs Gameplay, denn das finde ich einfach ganz, ganz charmant und liebevoll umgesetzt. Gut, das war jetzt mein ultralanger Monolog. Was empfiehlst du heute?
Zuallererst empfehle ich kurz dieses kleine Indie-Game, was ich gesucht habe. Ich meinte, there is no game, wrong dimension.
Oh, das ist gut.
Das ist sehr gut. Das ist tatsächlich, also es geht schon im Hauptmenü los, dass dann gesagt wird, du kannst da nach links. Nein, du gehst nicht nach links. Geh nicht nach links. Alter, du sollst nicht nach links gehen. Geh nach rechts. Dankeschön. Nein, du sollst nicht nach links gehen. nein, klick da nicht drauf. Und dann, ja, es ist einfach schön. Es ist total bescheuert. Du musst dann teilweise aus irgendwelchen Schriftzügen Buchstaben klauen, um damit dann Schrauben zu lockern, weil das Spiel hat dann irgendwelche Bereiche beispielsweise verplankt und das festgeschraubt. Und dann kannst du diese Planke runternehmen und kannst wieder auf den Button drücken. Und die Off-Stimme wird immer angepisster. Also das Spiel selber redet mit dir. Es ist einfach genial. Ja. Ich wollte...
Das war gar nicht deine Empfehlung, das war quasi auf die Frage, auf die du noch recherchiert hattest.
Es geht auch als Empfehlung raus. Eigentlich habe ich heute Fall, mitgebracht ja. Sunstrike 4.
Sunstrike 4, warum sagst du das so?
Weil Sunstrike eine Spielereihe ist, die einen ganz besonderen Platz in meiner Bibliothek hat. Ich habe mit Sunstrike damals bei einem Kumpel überhaupt angefangen, mich in Strategiespiele reinzuleben. Das ist ein Zweite Weltkriegs-Strategiespiel, Real-Time Strategy. Sehr, sehr angenehm, kann ich nur jedem ans Herz legen. Mit einem sehr umfangreichen Fuhrpark an Fahrzeugen, mit sehr vielen verschiedenen Strategien, die mich damals überrascht haben, dass ein Spiel sowas kann, beispielsweise, dass du Brücken bauen kannst über Flüsse, dass du dafür Pioniere brauchst, dass die Pioniere geschützt werden müssen und so, und dass du dann Sachen, dass du dann diese Brücke auch halten musst, also tatsächlich verteidigen musst. Und also das Spiel sagt nicht, verteidige die Brücke, sonst kommst du nicht über den Fluss, sondern du merkst halt selber, du musst halt einen Brückenkopf einrichten, du musst gucken, dass niemand die, ich gehe schon wieder viel zu sehr ins Detail.
Nein, überhaupt nicht.
Sunstrike 4 ist halt einfach nur ein weiterer Teil der Reihe, der schon allein grafisch den Vorgängerteilen einiges voraus hat. Und natürlich, die Kampagne macht auch sehr viel Spaß. Also wenn ihr auf Zweite Weltkrieg und auf Strategiespiele, gut, wenn ihr auf den Zweiten Weltkrieg steht, ja ganz bestimmt, wenn ihr auf Zweite Weltkrieg Strategiespiele steht und noch auf Company of Heroes wartet, holt euch Sunstrike.
Also von wann ist das?
Sunstrike 4? Kann ich dir nicht genau sagen. Aber
ist das jetzt so 10 Jahre alt? Nee,
das müsste so 2019/20 rum sein.
Okay, also da wird die Grafik auch wirklich noch top-notch sein.
Ja, auf jeden Fall. Also sie ist nicht so, dass du da jetzt dich hinsetzt vor deinem 4K-Bildschirm und dir einen auf die geile Grafik heulst, aber sie ist schon deutlich besser als in den Vorgängerteilen, die halt älter sind. Das Einzige, wodurch, nicht das Einzige, aber der krasseste Unterschied zwischen Sunstrike und Company of Heroes ist einfach der Scale, dass du bei Sunstrike ein deutlich größeres Schlachtfeld hast, dass du deutlich mehr Einheiten hast, um die du dich kümmern musst.
Klingt eigentlich gut.
Es macht Spaß, es macht wirklich viel Spaß, dass du zum Beispiel eine Geschützstellung nur verlegen kannst, wenn du auch ein Fahrzeug hast, was eine Anhängerkupplung hast, dann musst du gucken, wenn die Geschützstellung verlegt wird, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Flak umherfährst, dass die halt nicht abgeballert wird in der Zeit, weil du kannst dich schlecht verteilen. Es ist einfach geil, es ist einfach viel zu geil.
Klingt richtig geil.
Kann ich nur empfehlen.
Jetzt, Johannes, du musst aufhören, Strategiespiele und so zu empfehlen, die mir gefallen, weil ansonsten...
Das ist das Schlimme. Weißt du, Strategiespiele ist ja nicht so, dass du da mal ein, zwei Stunden reinguckst.
Genau.
Das sind halt die übelsten Zeitfresser, aber das macht's ja auch so geil.
Deswegen, wenn ihr Bock habt, einfach 80 Stunden in irgendwas zu stecken, dann holt euch Sunstrike. Und wenn ihr Bock habt, nach zwei Stunden weinend in der Ecke zu sitzen, dann holt euch Heart of Darkness. Aber es wird ein lächelndes Wein sein.
Ich glaube, bei Sunstrike wirst du einfach irgendwann wahnsinnig, wenn du auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad spielst. Nee.
Ja.
Du wirst einfach aufgeraucht. Du denkst so, hey, wo kommt der jetzt auf einmal her? Weil du musst auch... Ich gehe nochmal verdeutlichen. Du musst halt nicht nur gucken, dass du beispielsweise deine verwundbaren Einheiten absicherst, sondern Panzer haben auch verwundbare Stellen. Wenn du von hinten angegriffen wirst, ist der Panzer da deutlich schwächer gepanzert.
Ja.
Und entsprechend musst du halt gucken, wenn du 10 Panzer hast, nicht nur, dass du die auf den Gegner wirfst, sondern auch, wie rum die du die parkst. Es ist schlimm. Ich darf nicht über Strategiespiele reden. Das gibt's immer viel zu viele Details, in denen ich mich dann verlieren kann.
Aber gerade die Details sind ja die Spiele so stark voneinander unterscheiden und so besonders machen. Deswegen,
das ist ja interessant. Ja, definitiv. Die Hälfte aller Spiele, die ich in diesem Podcast empfohlen habe, sind Safe-Strategiespiele.
Da müssen wir da auch noch, wir brauchen Statistiken. Wir müssen Statistiken machen, wie viel Prozent Jump'n'Runs, wie viele. Das wäre ja auch mal interessant dann.
Für Folge 100
machen wir das.
Tue ich mir das an. Also ansonsten wird das zu viel Aufwand. Aber dann machen wir das auch nur für die Empfehlung, weil da haben wir minutiöses Buch drüber geführt.
Genau,
exakt. Wenn wir das für alle Themen machen, müssten wir ja alle Podcast-Beschreibungen nochmal durcharbeiten.
Nee, nicht für alle Themen. Nein, wirklich nur für die Empfehlung.
Unsere Themen-Coverage kommt mal raus bei Themen-Podcast. Ja, 30% Nicht-Gaming.
Das ist okay. 70% Gaming-Anteil, das ist doch top.
Ja, reicht.
Ja, ja, wir bleiben auf jeden Fall bei Gaming.
Ja, bis zur nächsten Folge.
Schreibt uns gerne an frage@schiffbruch.com, könnt ihr natürlich auch schreiben, oder halt an mail@vollverpixelt.de.
Ja, und lasst uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl gerne eine positive Bewertung da. Das hilft uns viel weiter und wir freuen uns auch immer über konstruktives Feedback.
Vielen Dank und bis bald.
Tschüssi!